Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerinnen und Tierärztinnen und erzählen uns jede Woche das, was uns interessiert, was euch interessiert, was uns im Alltag so begegnet, rund um unsere vornehmlich fälligen Freunde, so rum.
Die vornehmen fälligen.
Auch die schubbigen und federigen, aber die immer irgendwie nur am Rande dann doch am Ende. Deswegen, so, guck. Das ist immer, wenn ich dir dann ins Gesicht blicke, dann vergesse ich, worüber wir letzte Woche geredet haben. Ich gucke immer
vorher noch. Mache ich dich so sprachlos, oder?
Ja.
Warum sehe ich so schrecklich
mein
aus,
Herz
oder?
Rast, mein Mund wird ganz trocken. So. Okay, also dann erzählen wir halt, worüber wir diese Woche reden. Über ein Wunschthema von Katharina, ein Hassthema von mir, über
Leishmaniose.
Ich finde es zum Kotzen.
Leishmaniose ist zum Kotzen, ist mir
genau,
schon klar.
Ja, nee, aber ich muss sagen, deswegen mache ich tatsächlich nur auf Anfrage, weil sie das mag. Ich hasse Infektionskrankheiten immer schon. Ich habe schon im Studium gehasst.
Die meisten Leute lieben Infektionskrankheiten, ich verstehe das gar nicht.
Nee, dieses Thema ist so ätzend. Alle sind lethargisch. Irgendwie fiebrig, irgendwie komisch, als ich die noch nicht gesehen hatte als Patienten und nur diese Symptome einfach lernen musste. Ich habe irgendwann gedacht, yo, ich merke mir einfach, müde und Fieber wird schon bei jedem irgendwie treffen, weil
es so
ist auch immer mal dabei, irgendwie interessiert mich. Also das zu heilen interessiert mich mittlerweile tatsächlich schon, aber diese Sache an sich und wie die das alle machen, das ist auch tatsächlich faszinierend, diese kleinen Erreger. Aber an sich ist das so ein Kackthema. Ich finde das so schrecklich. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich.
Ja, wir müssen es ja nicht so detailliert machen, was die. Ja, aber doch, ich glaube schon, dass wir es detailliert machen müssen. Also ich finde, es ist ein super wichtiges Thema, weil. Also ich
habe auch nicht gesagt, dass es nicht wichtig ist. Ich habe nur gesagt, ich mag es nicht.
Ich finde es wichtig, weil ich inzwischen selber denke, wenn ich irgendwann, ich meine, ich bin ja nun der Lüneburger Heideurlaub, aber wenn ich jetzt irgendwie doch mal wieder auf die glorreiche Idee kommen sollte, nach Südfrankreich in Urlaub zu fahren, was
so
wäre ja sonst.
Musst du gar nicht.
Nein, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber überhaupt in den Süden. So, also ich kenne natürlich sehr viele Hundeleute, wie du dir denken kannst. Und sehr viele fahren natürlich auch mit dem Hund nach Frankreich, nach Spanien, nach Kroatien, nach keine Ahnung wohin. Und ich habe inzwischen auch schon von Kunden oder von Leuten in dem Umkreis gehört, dass sie mit einem, ich sag mal, hier gekauften, beim Züchter gekauften Hund einen Urlaub gemacht haben, irgendwo im Süden, und da hat sich dieser Hund infiziert.
Ja,
das
natürlich.
Hat man immer im Kopf gehabt damals, dass das immer so ja der Klassiker von irgendwelchen Tierschutzhunden ist, dass die das halt mal haben können, Mittelmeerkrankheit, bla bla bla.
Das heißt ja halt auch Reisekrankheit und nicht Tierschutzkrankheit.
Inzwischen heißt, also damals war es für mich immer, der Begriff Mittelmeerkrankheit war ja immer so da drin, ne? Aber da habe ich halt immer das gute Gefühl gehabt, wenn man jetzt im Norden Urlaub macht, dann kann einem ja nichts passieren. Aber du hast ja gerade schon gesagt, kann doch. Man muss gar nicht mehr so weit runter. Also die Sandmücke überträgt irgendwas, das weiß ich. Die Hunde tragen den Erreger in sich und es ist erst blöd, wenn das ausbricht. Mhm. Das ist richtig. Ne?
Vielleicht erstmal vorab, das wird immer gerne unterschätzt. Oh mein Gott, der arme Hund. Nee, oh mein Gott, die arme Katharina. Es ist eine Zoonose. Ne? Menschen
das weiß
erkranken
ich auch
an Leishmaniose. Ich glaube, das ist nicht allen klar. Gibt auch da
auch
verschiedene.
Durch die Mücke oder wird das? Okay.
Mhm. Auch durch die Mücke. Also theoretisch, Mücke sticht Wölfi. Wölfi ist krank, nächster Urlaub, Mücke sticht Wölfi und sticht mich dann nicht so ungefähr.
Aber auch wenn Hunde einander beißen sollten und das irgendwie was Blut übertragen, bei einer Weißerei soll das auch übertragen? Nein, das habe ich
mal
gehört.
Also
stimmt nicht.
Es ist eine reine blutübertragende Erkrankung.
Doch. Ja,
naja,
wenn die eine Weißerei haben, wo beide Hunde blutig sind, könnte
das passieren.
Ja, wenn
du Blutbrüderschaft dir schmierst, dann wirst du wohl das übertragen können. Aber das ist ja nicht auch der gängige Weg. Also das ist
also
eigentlich ist ja eher Spucke auf Blut bei einer Beißerei und nicht Blut auf Blut. So,
wenn die sich total zerfleischen, dann okay, dann überleben die. Dann
also
sterben sie an der
nicht.
Beißerei und nicht an der Schmaniose. Okay, gut.
Genau. Das nette Hintergrundrauschen hier ist der Regen, der im Hochsommer in Deutschland auf unsere Terrasse plattert. Wir bleiben jetzt hier trotzdem.
Wir sitzen noch unterm Vordach. Ja. Nur zur Information.
Vielleicht müssen wir das Mikro ein bisschen näher nehmen, dann hört man das nicht so im Hintergrund. Also, die Sandmücke überträgt beim Saugakt die Leishmanien. Die Leishmanien sind Blutparasiten, die direkt in eine bestimmte Zellart gehen und da drin wohnen sozusagen. Und diese Zellart heißen Makrophagen. Das sind die, die immer alles zerfressen, was eklig ist im Körper. Also, und die zerfressen dann halt nicht die Makrophagen. Und also die Leishmanien in den Makrophagen, so rum. Und dadurch, dass es eben Blutzellen sind, das ist ja das Gleiche wie bei Krebs, wird es durch den ganzen Körper gespült. Und deswegen macht es so viele Symptome, weil es natürlich in jedem Körperteil dazu kommen kann, dass diese Makrophagen, wo die Leishmanien drin sitzen, da drin sind und dann dort Erkrankungen auslösen.
Das also ist es ist so, ich sag mal, vergleichbar mit einer Borreliose.
Ja, das ist ja das Gleiche alles. Ja. Also alle Blutparasiten sind das Gleiche. Mhm. Sie sitzen in irgendwelchen Blutzellen. Und weil Blut durch den ganzen Körper strömt, haben sie es halt sehr geschickt gemacht, dass sie überall irgendwas machen können.
Wie praktisch. Doof sind die Dinge also nicht.
Nee, selten. Also am geilsten finde ich immer noch diesen Parasit, das ist ein Wurm, der in die Schnecke kriecht und dann in der Schnecke das Gehirn so verändert, dass wenn eigentlich
die Schnecke denkt, sie wäre ein Dackel.
Dass die Schnecke vergisst, runterzugehen von dem Grashalm, damit es dann von dem Rind gefressen wird. Das finde ich schon ziemlich ausgefuchst, so ein kleines Tier.
Ich wusste gar nicht, dass Schnecken so weit denken, dass sie vom Grashalm runtergehen müssen.
Naja, die gehen eigentlich zu bestimmten Tageszeiten, ne? Wenn es irgendwie feucht wird oder warm wird oder so. Und das Hirn wird so verändert, dass das ausgesetzt wird, dass sie dann da halt noch sitzen. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Also
das ist sehr
wenn man Parasitologie macht, ist es eigentlich halt so ein Ätzthema wie Infektionserkrankung, genau wie Virologie. Aber wenn du dann da bist, dass du dir einfach immer nur jeden Erreger anguckst, den du quasi gefühlt ja nicht mal jemals zu Gesicht kriegst, dann ist es einfach schon wirklich faszinierend, was die machen. Und das kann ich auch verstehen, warum das Menschen fasziniert, ihr Leben damit zu verbringen, weißt du? Gibt ja Virologen und Parasitologen. So, zurück zu den Leishmanien. Die Leishmanien sitzen da also und deswegen machen sie so vielschichtige Symptome. Und deswegen kann man im Wesentlichen sich auch erstmal merken, für jedes Tier entweder was aus Südeuropa kommt. Also es ist noch nicht ganz der Weißwurst-Äquator, aber im Prinzip nahezu. Das ist das, was wir ja neulich auch angesprochen hatten in der Reisevorbereitungsfolge. Ich glaube, die ist 2 Wochen her. Da hatten wir ja gesprochen über eben diese Spot-on-Präparate, die gegen Sandmücken und so sind. Das war ja letztlich der Anknüpfer an die Leishmaniose und auch.
Du sprachst über diese Spot-on-Präparate. Das war mir jetzt aber gar nicht so ganz schlüssig, dass die gegen Leishmaniose. Ich hätte mich jetzt als nächstes
nicht
mal.
Gegen Leishmaniose,
ja,
sondern
also
gegen Sandmücken.
Gegen Sandmücken,
ne?
Klar, aber dass die dagegen auch wirken, das war mir tatsächlich jetzt gerade nicht so geläufig.
Ich vermute, ich habe das auch nicht so deutlich gesagt, weil, wie gesagt, nicht mein Lieblings.
weil die Frage wäre natürlich auch jetzt von meiner Seite in den Raum geworfen worden, was kann ich tun, damit mein Hund es nicht bekommt.
Genau das. So. Mach halt ordentliche Prophylaxe.
Kokosöl, was ist das denn?
Bernsteinhalsband. Und morgens mit der Räucherschale singen. Und dann, also.
Ist so blöd. Also, welches Mittel? Darfst du Namen nennen oder kriegst du dann?
Permethrin und Imidacloprid sind beim Tier vornehmlich die, die Sandmücken fernhalten, die Wirkstoffe. Die sind halt drin in quasi allen gängigen Präparaten. Ne? In Vectra 3D sind sie drin, in Advantix sind sie drin, in Frontline sind sie drin.
Aber diese sind dann nur diese Spot-Ons. Das heißt, diese Tablette, wenn ich jetzt...
Die
kann das nicht, weil Alma hat jetzt ja das NexGard Intus, das kann es nicht.
Nee, das kann es nicht. Das macht halt vorwiegend Zecken, genau. Mhm. Und Zecken sind ja auch ein bisschen unterschiedlich verteilt, welche was machen. Und da geht es dann eher um Babesien, Anaplasmen und Erlichen und so. Die werden tatsächlich eigentlich eher nicht durch die Mücken übertragen. Da geht es eher um Leishmanien und so. Habe ich natürlich auch nochmal recherchiert im Rahmen dieser Podcast-Folge, weil ich fahre da eine sehr banale Strategie. Ich möchte nicht, dass mein Tier unnötig mit Dingen infiziert wird. Ein gewisses Risiko gehe ich ein, indem ich es nicht jetzt im 4-Wochen-Rhythmus immer gebe, sondern gucke, ob irgendwas ist. Aber tatsächlich das Mückenrisiko gehe ich nicht ein. Da behandle ich ihn einfach und deswegen, was man dazu sagen soll, wo wir jetzt schon eigentlich das Ende zuerst besprechen, wie mache ich die Prophylaxe, würde ich halt das sagen, was ich in der Reisevorbereitungssache auch gesagt habe. Ne? Das Spot-on-Präparat muss 2 Tage vorher drauf sein, möglichst, weil es ja einziehen muss. Der Hund darf nicht baden und duschen in der Zeit und die die Hersteller empfehlen halt auch, das durchaus nach 14 Tagen gegebenenfalls nochmal aufzufrischen. Okay. Mittlerweile, bevor man dann da in diese Hauptendemiegebiete geht. Und man soll halt wissen, dass es immer weiter Klimaerwärmung und so nach Norddeutschland, sage ich schon. Also bis nach Deutschland potenziell.
Also
über die Alpen krabbeln
auch.
Kann. Na, Detmold noch nicht, aber halt, es wird wärmer.
Kommt
also
alle nach Detmold, hier seid ihr sicher.
Alles nach vorn.
Aber es geht schon, also Süddeutschland und so ist
angeblich
schon gefährlich.
Wohl schon. Karin ist da immer ein bisschen besser da drin, weil die tatsächlich, glaube ich, da auch interessierter ist vom Typ her an diesen Themen als ich. Und sie sagte, sie hätte neulich irgendwas gelesen, dass es jetzt auch doch sehr nah, ich weiß nicht jetzt, ob schon Mitte Bayern das nicht, aber knapp unten ranreicht.
Ich habe das auch gelesen, ja.
Ja, genau. Und dementsprechend würde ich das einfach machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Sachen, ich verstehe immer dieses, oh, und dann die Chemiekeule für den Hund. Also jedes Medikament ist halt irgendwie Chemiekeule.
Da habe ich ja auch die Gedanken, Chemiekeule ist, ich meine, brauchen wir nicht drüber sprechen, bei den ganzen Chemiekeulen, die Gemma kriegt.
Ja, es
aber
ist halt alles Chemie.
Ja,
also ich meine, klar. Du kannst ja machen, was du willst. Das ist ja auch oft der Ansatz der Schulmedizin, einfach zu sagen, okay, damit bist du halt recht safe. Ne? Heißt ja nicht, dass andere Sachen nicht wirken. Aber wenn einer kommt und sagt, kann ich auch Geranienöl als 100%igen Schutz aufpacken, was soll ich denn dann sagen? Ja.
Nein.
Also.
Gut.
Ne? So. Ich habe gestern einen Hund gehabt, dass wir das einmal noch sagen. Der hatte so ein Tag um, das über Frequenzen, die es aussendet, Tonfrequenzen, die Viecher weghält, dass du quasi in so einer Schallblase bist.
Ultraschall-Dings, ne? Oder so?
Nee, wohl nicht Ultraschall, sondern eher Infraschall, wenn ich, also tief und nicht hoch, wenn ich das richtig verstanden habe. Meine Recherche habe ich seit gestern noch nicht abgeschlossen, weil erst dachte ich, boah, cool, und dann dachte ich, bei diesen ganzen Frequenzsachen, wo es immer heißt, das hört der Hund nicht, das hört nur der Insekt, bin ich immer sicher, oder hört es nur der Mensch nicht, und das wurde verkauft und der Hund sitzt jetzt in so einem Brummschall.
Wenn ich dazu
irgendwie
was sagen darf, ich habe es mal ausprobiert damals, ne?
Ja.
Weißt du das? Habe ich doch mal gesagt, ne?
Nee.
Da, ich hatte
oder
tatsächlich, doch,
sein,
doch, das ist schon lange her, da war Alma auch noch ein bisschen jünger und da hatte ich so ein Teil mal gekauft und sie hatte so ein, das war wie so eine Hundemarke,
was
halt
so
auch
so ein
Schallteil sein sollte, was angeblich der Hund nicht hört. Ich kann es nicht bezeugen, aber Alma hat ja immer mal irgendwelche netten Dinge am Körper und es hat sie nicht gestört. Und sie hat dieses Ding am zweiten Tag also wirklich abgerissen und kaputt geschreddert. Und ich habe
das
mir
passt
dann
zu meiner Recherche.
Ja, ne? Ich habe mir das nachher wirklich eingebildet, dass das halt nicht ohne Grund war. Sie hat wirklich wie ein Wilder an diesem Teil rumgekratzt. Also als wenn sie irgendwann gemerkt hat, ah, da ist das Teil, was mich immer nervt. Also es war ganz komisch. Also für mich war das dann klar, es war ärgerlich fürs Geld. Ich habe es nicht nachgekauft, ich hätte es aber auch nicht nachgekauft, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht hört sie es doch.
Ja, und alles, was ich gestern recherchiert habe, bestätigt das, dass es nämlich doch Frequenzen sind, die Hunde auch hören. Und ich vermute eher wahrscheinlich individuell so ein bisschen variabel, weil ich höre auch nicht vielleicht so gut wie der Nächste oder besser als der Nächste, ist ja die Frage. Aber theoretisch die Frequenzen, was ich gestern so in der Schnellrecherche abgeglichen habe, welche Frequenzen da ausgespielt werden und welche Frequenzen der Hund hört, dachte ich, aber per se ist es jetzt ja nicht, ne? So, weißt
das wäre dann ein ziemlicher Stressor, wenn du was am Körper hast.
Ich hatte
was
das
die
bei
ganze
einem
Zeit, wie so ein
Patienten gestern und ich sagte, können Sie dieses Ding ablegen? Nee, der hört das ja nicht. Ich sage, ich würde es vielleicht einfach mal probieren. Also ich glaube nicht, dass das reine Ding ist, weil die Angst war schon da, bevor dieses Ding kam, aber ich glaube halt, dass unangenehme Dinge auch Ängste verstärken. Ne?
Ja klar, definitiv.
Also ich habe jetzt, wir haben uns darauf geeinigt, dass man wenigstens zu Hause mal testweise dieses Scheißteil abmacht und irgendwo hin tut und guckt, ob sich was verändert.
Okay.
Genau, aber dementsprechend dazu gesagt, es scheint mir, also dass solche Dinge funktionieren, auch für Tiere, das ist ja klar, ne? Kannst ja auch mit dem Echolot eine Fledermaus umleiten, aber also das machen wir immer abends hier, wenn die Parcours fliegen, weißt du?
Ach, ihr stellt den hier so einen kleinen Hindernisparcours auf.
Und am Ende gibt es ein Leckerli, wenn man nirgendwo gegen geflogen ist.
Toll.
Nee, aber also dass es geht, ist klar. Aber ich frage mich dann immer, wie sicher ist man sich, dass man nur nicht selber das nicht hört. Und das passt zu dem, was du beschreibst. Genau.
Also fassen wir kurz zusammen, Spot on Präparate.
Mittel der Wahl oder halt diese Halsbänder können auch noch was. Ich habe verhältnismäßig viele auch mit Halsbändern in meinem Leben gesehen, die dann an der Stelle einfach Hautveränderungen und Haarlosigkeit kriegten. ich habe auch ein paar gesehen, die das auf der Spot-on-Stelle hatten, aber tatsächlich nur 2, 3 oder so. Also das ist egal, aber sowas musst du nehmen, damit die Mücke wegbleibt. Und du bitte auch selber, ne? Du kannst theoretisch auch einfach Autan Family für alle kaufen und das verteilen. Das geht ja auch. Das ist ja auch in dem Pferdespray, wenn du die Chemiekeule für Pferde rausholst, da ist es ja auch drin. Also das kannst du dich einmal morgens in so eine Sprühnebeldusche alle stellen und dann gehen bitte alle geschützt los.
Okay. Habe ich nie gemacht, wenn wir im Urlaub im Süden waren. Nie. Mich mit irgendwas eingesprüht.
Und sie wundert sich, warum sie so komisch ist, aber sie hat keine Erkrankung.
Ich bin top gesund. So.
Nein, genau. Also das nur dazu. Dann, der Erreger kann halt ewig im Körper sein, ohne irgendwelche Symptome auszulösen. Ne? Mhm. Das heißt, es hängt so ein bisschen immer von der Masse der Erreger ab, von der Last, das im Immunsystem im weitesten Sinne ja zirkuliert, hängt es natürlich auch von der Immunsystemlage des Tieres ab, ob das ausbricht oder nicht ausbricht.
Man sagt ja Stress vermeiden bei den Leishmaniose
getesteten. Ja, Stress ist nie gut fürs Immunsystem. Ja. Ich sage mittlerweile immer, solange ich nicht gesehen habe, dass es keine ist, kann es eine sein. Es ist halt auch wie immer alles eine Frage des Geldes. Ne? Nicht jeder möchte 20 Mal seinen Hund auf Leishmanien testen.
Das kostet viel Geld oder wie? Ist das ein Test?
Nicht
das
viel. Bluttest gestern, ist das dann? Ja, ist ein Bluttest. Du fängst erstmal an. Also du erkennst die, du machst einen ganz normalen Antikörpertest erstmal und guckst einfach, ist überhaupt mal Kontakt mit Leishmanien gewesen.
Und wenn der positiv ist, dann kriege ich schon Panik, oder?
Nee, der geht nicht nach positiv bei Leishmanien tatsächlich, der geht nach Titerhöhe, also wie viel Kontakt, mehr oder weniger. Und sehr niedrige Werte gelten als, okay, das kann jetzt nicht sein, und sehr hohe Werte gelten als, könnte eine Infektion sein. Mhm. Und dann fängt man an, das weiter auszudifferenzieren, ne? Das ist, wie gesagt, nicht mein Steckenpferd, weil ich das einfach extrem unspannend finde. Und also ich kann diese Tests, wenn ich sie lese, interpretieren.
Das ist schon mal gut.
Und ich weiß auch, wann ich sie machen muss.
Wenn
ich
euer Hund also Leishmaniose hat, sucht euch auf jeden Fall einen anderen Tierarzt. Nee, Christine hat da voll keinen Bock drauf.
Ja, das. Nein, alles gut. Ich mache das schon auch, nein, aber ich finde, das ist halt auch wichtig, das ist ja dann auch wieder Thema Tierkrankenversicherung und so. Ne? Das kostet natürlich, wenn ich einen Hund habe, der potenziell oft in Südeuropa war, ob nun als Reisegast oder als mal von da gekommen. Mhm. Und der hat komische, unspezifische Symptome, die ich nicht einsortieren kann, solange ich nicht bewiesen habe, dass keine Leishmaniose ist, könnte es erstmal eine sein. Und das kann es dieses Jahr sein, nächstes Jahr sein und übernächstes Jahr auch sein.
Also komische Symptome, kommen wir zu den komischen Symptomen. Der kann alles, der kann humpeln, der kann husten, der kann durch.
Humpeln tatsächlich jetzt wenig.
Ach so.
Humpeln, husten jetzt tatsächlich wenig, aber es ist eher so matt, abgeschlagen, fiebrig, Hautveränderungen, komische.
Die haben ja oft, die sind auf dem Nasenrücken.
Genau,
dann so
Nasenrücken,
eine
das ist so,
so
dieses,
ne?
Klare. Wir hatten aber neulich auch einen, der hatte das, glaube ich, eher mehr in den Flanken verteilt tatsächlich. Mhm. Dann. Ja, im Ultraschall große Milz, potenziell Leber-Nieren-Wertveränderungen, weil natürlich diese Immunzellen, wenn die dann irgendwie meinetwegen in der Leber sitzen und dann da die ganze Infektion losschießt, dann fangen die an, sowieso Eiterherde quasi und sowas in den Organen machen zu können und können die Organe schädigen. Dadurch kannst du natürlich dann auch, wenn wir jetzt über Leber und Niere reden, trinkt viel, pinkelt viel, ist irgendwie matt, ist ja, Leber ist ja oft dann so, frisst schlecht, frisst komisch, kotzt mal Galle vielleicht, ist irgendwie ein bisschen matt abgeschlagen, gelb ist dann schon hart, aber ist auch oft eher nicht, glaube ich, bei Leishmanien. Aber deswegen, es hat halt extrem viele Gesichter. Deswegen sage ich immer, solange ich es quasi nicht bewiesen habe, ist es erstmal auch potenziell noch auf der Liste. Mhm. Sicherlich bei unterschiedlichen Dingen unterschiedlich hoch und niedrig gerankt dann, wie wahrscheinlich, aber grundsätzlich mit drauf. Und eben, was ich so undankbar finde, ist, dass du es nicht nur einmal testen kannst und dann einen Haken dahinter machst. Ne? Gibt ja viele Sachen, Herzwurmerkrankungen.
Ja.
Mache ich eine DNA und gucke im Herzultraschall und mache DNA-Tests. Und wenn ich es dann therapiert habe, bin ich los. Ne? Dann brauche ich auch nicht noch nach einem Jahr. Also höchstens, ich habe mich reinfiziert. So Thema Herzwurm. Ich glaube, das geht doch auch über Sandmücken, ne? Meine ich.
Über ein Tier. Das,
ja.
Ja,
deswegen, wie gesagt.
Ich jetzt auch, da muss mich die Tierärztin fragen mich.
Nee, ja, ich weiß das immer nicht, wer über was da genau geht. Also
aber
ich
die,
weiß eher, wann ich sie suchen muss. Sozusagen.
Dann bist du ja quasi schon ein bisschen Richtung Richtung Therapie, weil du gerade gesagt hast, bei dem Herzwurm hast du es dann therapiert und dann ist gut. Das ist bei Leishmaniose dann anders. Du therapierst es nicht aus.
Du therapierst es nicht wirklich aus, genau. Es gibt drei verschiedene Präparate, die man geben kann. Das eine, was man dazu gibt, ist Allopurinol. Das ist im Prinzip eine Aminosäure, mehr oder weniger Purin, die du fütterst. Das, was die Dalmatiner, glaube ich, per se, irgendwie haben die doch so einen Purin-Defekt.
Katzen das heißt, doch auch, ne? Hm? Katzen brauchen ja, doch auch ja, immer ja, viel Purin. Genau. Ja.
Und dann...
Können Katzen das auch kriegen? Leishmaniose habe ich noch nie gehört. Freut mich jetzt gerade, wenn ich gerade das Thema Katze sage.
Theoretisch ja, als Zoonose würde ich nicht denken. Also wenn es Mensch und Hund. Ich hatte nach Katze nicht explizit gefragt. Ich hatte auch noch keine Leishmaniose-Katze.
Habe ich noch nie gehört, dass eine Katze Leishmaniose hat. Aber eigentlich
theoretisch ja. Doch, ja, wüsste ich nicht, warum nicht, sage ich mal so. Hat Makrophagen, wird gestochen. Ich glaube, weil es wenig Reisekatzen gibt vielleicht.
Reisekatzen?
Naja,
die du gar nicht mal so selten. Ich finde, auf mit Wohnmobilurlauben habe ich das schon sehr oft.
Ja, nee, das wird jetzt mehr tatsächlich aber jetzt so die reisen. Tierschutzkatze aus dem Süden ist ja erstmal nicht der Klassiker.
Ja, ich glaube, dafür haben wir hier genug Katzen, die hier rumirren. Ne?
Also ich vermute eher, dass es eine Unterrepräsentation ist, dann, als dass es nicht geht, weil ich wüsste nicht, warum es nicht geht. Ne?
Ja.
So, also diese Aminosäure, und die Aminosäure wird dann bewirkt, dass die Leishmanien sich nicht weiter vermehren können.
Mhm.
Das ist ein Präparat, das Allopurinol ist das, was man, glaube ich, früher sogar teilweise lebenslänglich genommen hat dann. Das macht man mittlerweile nicht mehr. Man macht es dann monatelang, und wenn die Titerlast, also ne, dieser Wert wieder sehr, sehr niedrig ist und die Symptome weg sind, kann man auch drüber reden, auch das wieder abzusetzen. Dann gibst du noch Milteforan. Das ist ein Präparat, was tatsächlich dann auch hilft, die Leishmanien zu zerstören und nicht nur an der Reproduktion hindert. Das Milteforan macht verhältnismäßig wenig Nebenwirkungen. Und du kannst es oral geben. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du es fütterst. Das gibst du wirklich nur in akuten Phasen, bis die Erregerlast wieder niedrig ist.
Das heißt, du gibst dann alle drei Präparate oder immer nach Bedarf?
Nee, Allopurinol und Milteforan in einem akuten Fall gibst du definitiv zusammen.
Mhm.
Und das dritte, das ist eigentlich, kannte ich das eher, Milteforan und Glucantime. Glucantime spritzt du, nimmt man eher bei ganz schweren Fällen, weil es noch mehr Nebenwirkungen macht tatsächlich. Und auch das dann ein paar Wochen. Das macht aber an den Stellen, also juckt und tut weh an den Stellen und ist unangenehm und macht auch insgesamt mehr Nebenwirkungen. Also bei Milteforan hast du, glaube ich, mal ein bisschen Magen-Darm. Und beim Glucantime kannst du auch schwerere Nebenwirkungen haben. Und du musst halt auch ständig zum Tierarzt, um das zu spritzen. Ne? Das ist ja auch nicht hilfreich.
Also jetzt stellen wir uns mal den Fall vor. Ich habe jetzt im Tierschutzverein oder irgendwie im Internet oder wo auch immer meinen Wunschhund gefunden, der irgendwo jetzt aus Süditalien oder was weiß ich, kommt, ist ja wurscht, irgendwo aus dem Süden. Ich habe jetzt einen 30 Kilo schweren Hund entdeckt, wo ich denke, ja, der ist es. Es ist ja auch oft, dass die Tierschutzvereine dann schon sagen, er hat leider Leishmaniose, sucht natürlich trotzdem ein Zuhause. Wenn ich jetzt ein gutes Herz habe und sage, ich möchte dem Hund trotzdem ein schönes Zuhause geben, was kommen denn da für Kosten auf mich zu? Ja, wenn ich weiß, ich nehme einen Leishmaniose-Kranken, also nicht, der es nur in sich trägt, sondern der wirklich dran erkrankt ist, auf, kann man das so ungefähr sagen?
Oder
ist
ja, ich glaube, Leute, ich muss sagen, damit habe ich mich tatsächlich nicht so beschäftigt, um dir zu sagen, wie viel das insgesamt ist.
Weil es ja wahrscheinlich
also
immer
es ist eine teure Sache. Es ist schon eher so, dass man sich... Also das eine ist ja die reine Medikation. Das eine ist das Allopurinol. Ich würde jetzt einfach mal nebenbei das Allopurinol gucken im Preis.
Was es kostet, ne? Müssen die ja bestimmtes Futter dann auch haben? Besondere Schonkost oder sowas, dass das auch noch mit erschwerend hinzukommt? Oder ist das hauptsächlich die Medikation?
Ja, ich hasse dieses Thema.
Nein, aber es ist ja vielleicht für den einen oder anderen noch ein Entscheidungspunkt. Ich meine, ist halt traurig, weil ich sag mal so, es kann ja jeder Hund, wenn ich jetzt hier zu Hause einen Hund habe, der kann ja auch irgendwie schlimm erkranken, siehe Gemma, und plötzlich teurer sein als zwei Pferde. Ne? Also wenn man das mal so zusammenrechnet, kannst du ja nie davon ausgehen.
Also das Allopurinol, das ist nicht der Kostenfaktor, sage ich mal. Also da ist Gemma mit ihren Herzerkrankungen definitiv drüber. Was teuer ist das Milteforan und das Glucantime. Was aber halt auch teuer ist, es sind ja nicht nur die Präparate, es ist ja auch die Begleitsymptome. Ne? Also wenn jetzt dein Hund wirklich Nierenprobleme hat, dann dadurch meinetwegen.
Muss er auch dann doch ein Futter kriegen für
Nierenerkrankungen.
Dann
muss er zum Beispiel eine Nierendiät kriegen. Was aber ich auch sagen wollte, da hängen ja halt da hängen ja halt auch einfach Kosten dran durch weitere Untersuchungen. Also im Moment fragst du ja eher eigentlich
nur... Ja, nach den Medikamenten hatte ich jetzt eigentlich so im Kopf, aber das stimmt. Genau. Aber wenn jetzt was gespritzt werden muss, muss ich zum Tierarzt, dann zahle ich das natürlich auch wieder mit, die Behandlungsgebühr, sage ich mal, ne?
Nein, ich meine, dein Hund hat nicht nur Leishmanien, dein Hund hat auch Leberprobleme.
Ja, ja, ach so.
Das heißt, du musst auch Leberprofil machen und Follow-up machen, du musst auch einen Ultraschall bezahlen, du musst dann Leberdiät füttern, du musst potenziell noch was gegen Übelkeit geben, wenn der Magen-Darm-Symptome kriegt, dann musst du was gegen Durchfall noch haben, wenn er nicht fressen will. Weißt du, das meine ich. Wenn der Nierenprobleme akut hat wegen Leishmanien, muss der vielleicht 3, 4, 5 Tage stationär an die Infusion, um die Nierenfunktion wieder zu unterstützen. Okay. Du musst Urinuntersuchungen dann im Follow-up machen, ob die Niere sich bekrabbelt. Wenn der Hautinfektionen hat, dann musst du natürlich die Hautinfektionen, die sich da draufsetzen, auch in den Griff kriegen mit Antibiotika. Das meinte ich. Also die reine Therapie an sich ist das eine, aber dieses, dann musst du die Leishmanien monitoren, dann musst du gucken im Verlauf, ob du weißt, ob du das Medikament absetzen kannst oder nicht. Mhm. Dann musst du die Blutuntersuchungen für Leishmanien im Follow-up bezahlen.
Das kostet alles,
also deswegen dachte ich eben so bei den Medikamenten, dass es gar nicht, also das ist auch ein großer Punkt. Ich glaube, das Glucantime ist das teuerste tatsächlich.
Wahrscheinlich kann man das so pauschal auch gar nicht sagen, weil wenn du sagst, das ist immer so ein bisschen nach Titer.
Nee, wir haben auch zum Beispiel eine gehabt, die hatte nur die kutane Form und das ging dann mit mild Furan und Allopurinol ganz gut. Ich sag mal, ich glaube, ein paar hundert Euro eher waren das dann oder vielleicht lass 1000 gewesen sein.
Also
keine Ahnung.
Mal mehr oder weniger einmalig oder
und dann das
Monat.
Miltefuran über eine Zeit, dann das Allopurinol, was bezahlbar ist, über ein paar Monate und dann ist gut. Ja, wenn du aber eine fette Leberfunktionsstörung kriegst, ist ja dann noch nicht gut. Dann brauchst du vielleicht noch ein Leberschutzpräparat, dann musst du mit Vitamin B arbeiten, wenn das nicht ausreicht und sonst was. Also das ist dieses Fass ohne Boden, was so pauschal nicht zu sagen ist und deswegen finde ich es halt auch. Also ich glaube schon, du kannst ja auch Glück haben. Und der hat Leishmanien, kommt mit einem niedrigen Titer und das nächste Mal, wenn er 12 ist, hat er einen hohen Titer, aber er ist eh schon echt alt und kaputt und du sagst, okay, das war's jetzt, dann hast du vielleicht nie Probleme damit gehabt.
Also davon kenne ich tatsächlich auch mehr. Ich möchte jetzt auch nicht, dass jetzt alle Leute hier Panik schieben.
Nee, deswegen will ich
aber
ich
habe schon von einigen gehört, die das irgendwie, sag mal, in sich tragen und gar keine Symptome haben und damit völlig entspannt und normal leben. Also blöd wird es halt nur in
wenn
bestimmten
Symptome
Fällen,
macht,
wenn Symptome kommen.
Wenn es ausbricht,
und
dann ist es problematisch, genau. Deswegen, was für alle, die interessiert daran sind, es gibt so eine Internetseite, die mag ich auch gerne, die ist für, glaube ich, also für Halter wie für Tierärzte, das ist Leishvet, also LEISHVET.org ist es jetzt, glaube ich. Angefangen hat es mal vor Jahren, das war, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte mal, es wäre ein Südamerikaner gewesen oder ein Südeuropäer, weil die halt damit viel mehr hatten, der dann angefangen hat, das alles mal zusammenzutragen, was gerade so Phase ist, was man gerade macht, was man schon weiß, was man behandelt. Da findet man tatsächlich super viele Informationen auch dazu. Und also wahrscheinlich sagt jetzt einer, ja, mein Hund hatte das 10 Jahre, das war nie ein Problem. Ist doch gar nicht schlimm. Der Nächste, der einen Hund hat, der ständig beim Tierarzt ist, weil die das nicht in den Griff kriegen oder weil die Folgeschäden nicht in den Griff kriegen, der sagt, boah, einmal und nie wieder ein Leishmaniose-Tier. Ne?
Ja.
Das, ja. Also ich finde halt vor allem, wenn du ein gesundes Tier hast, ist es ein vermeidbares Risiko. Und dann Thema Chemiekeule, dann denke ich mir so, ja, was kommt denn dann hinterher auf dich zu? Ne? Mhm. Also das ist ja schon auch so. Das ist auch bei meinen ganzen... Also ich bin recht paranoid, paranoid nicht, aber recht
auch
akribisch.
Auch.
Nee, auch. Gar nicht, stimmt gar nicht. Akribisch.
Bisschen schon.
Was?
Egal.
Nee, aber ich bin akribisch vielleicht. Also ich finde halt solche Sachen einfach unnötig und eklig. Wenn ich im Jahr 4 Wochen in Urlaub fahre und davon habe ich 10 Tage abends akut 1000 Mücken, dann sehe ich überhaupt nicht ein, mich nicht einzusprühen. Also ich finde die Stiche ekelhaft. Ich finde die potenziellen Pyodermien ekelhaft. Ich finde die Erkrankungen, die sie übertragen, ekelhaft. Ich finde auch nicht, dass ich das Saugobjekt der Begierde sein muss, um die Insektenwelt zu ernähren, habe ich auch schon gehört.
Die wollen doch auch leben. Und du weißt doch, dass Insekten sterben und so. Da müssen wir doch unseren Beitrag zu leisten.
Ja, ja. Ist mein Beitrag. Jede Totgeschlagene kann gegessen werden von der Fledermaus. Und, schmeiß die auch extra nochmal in die Luft, dass die fliegt. Und
essen die tote Mücken? Na gut.
Wenn die fliegt. Nein, also weißt du, das ist das. Ich glaube, das ist sicherlich ein anderes Gefühl, wenn man in diesen Ländern lebt. Aber auch da ist ja nicht die Mückenlast das ganze Jahr gleich hoch. So, okay. Weißt du, aber wenn... Und dann gibt's ja auch genau wie beim Tier, dann kommen ja alle wieder mit, oh Gott, Allergien. Natürlich, es gibt auch allergische Reaktionen auf Mückenstiche, ne? Beim Tier wie beim Menschen. Wenn ich da empfindlich bin, bin ich halt vielleicht auch akribischer. Gibt ja auch noch einfach Bakterien, die übertragen, ne? Wäre ja nicht der erste, wo man weiß, dass dadurch dann ein super Eintritt war für eine fette Staphylokokkeninfektion oder so. Mhm. Also es ist ja nicht nur Leishmanien, ne?
Okay, das heißt, dieses Spot-on macht dann tatsächlich Sinn. Guck mal, das war mir tatsächlich schon mal gar nicht so klar. Ich hatte bei der ganzen Geschichte eigentlich immer, wenn ich jetzt an meine Hunde denke, denke ich immer an Zecken.
Ja, du bist ja auch da unterwegs, ne? Ja, ja. Also Auwaldzecke ist Babesien gerne auch und so, ne?
Aber das andere ist das denn, wie soll ich sagen, ist das Mittel denn irgendwie aggressiver? Wenn ich jetzt dieses Spot-on nehme, oder wie soll ich es ausdrücken? Ich frage es nochmal anders. Warum gebe ich die Tablette, wenn es das Spot-on gibt, was noch mehr Tiere abschreckt?
Gibt keinen Grund. Also du hattest manchmal hast du bei Imidacloprid und Permethrin auch Wirkstoffversagen, also bei Permethrin tatsächlich weniger eigentlich. Überdosieren kannst du ja am Ende alle. Ich glaube, dass ein Hype darum auch ist, dieses, ich trage das auf, ich soll es nicht anfassen, nicht abwaschen, schmeiß halt die Tablette rein, dann ist fertig. Mhm. Dann hast du bei Zecken, also bei Imidacloprid und Permethrin, was jetzt vorwiegend gegen Mücken und sowas auch ist. Also es ist ja nicht alles dann auch gleich gut tatsächlich noch gegen Zecken. Da brauchst du ja dann noch einen Wirkstoffkombi.
Kann ich die miteinander kombinieren oder ist das dann aber zu viel des Guten? Wenn der Hund die Tablette bekommt und noch ein Spot-on oder was?
Wenn das eine andere Wirkstoffgruppe ist, geht das schon.
Bei Permethrin, wenn ich gerade bei Permethrin bin, es gibt ja auch für Hunde sogar so eine Westen, beziehungsweise natürlich auch für Menschen Trekkingkleidung und so, die Permethrin behandelt ist. Also das auch tatsächlich, kannst du 100.000 Mal waschen und es ist trotzdem noch, 100.000 Mal vielleicht nicht, aber ich glaube bis zu 50 oder bis zu 100 Wäschen oder so hält das, dass das halt irgendwie so einen dauerhaften Schutz bietet. Würde das denn auch was bringen oder reicht das nicht, wenn mein Hund jetzt im Urlaub die ganze Zeit mit so einer Weste rumrennt, die Permethrin
behandelt? Bei 40 Grad im Schatten hat er keine Mücke, aber hält Schlag, ja, ist super.
Okay, das heißt, das lasse ich lieber sein.
Nein, du kannst es machen. Also du brauchst halt einen Schutz einfach. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das reicht. Ich hatte mal einen auf einer Reise getroffen in Costa Rica, so einen Biologen, der sollte uns am nächsten Tag durch den Regenwald fahren. Dann hieß es so, ja, der ist da hinten irgendwo und dann saß der. So, guckte mit so einem blinden, starren Blick aus so einem geöffneten Fenster und wir so, hallo, wollen Sie uns morgen durch den Regenwald schippern? Und er so, ja, aber heute kann ich nicht sehen. Ich habe mich mit zu viel Permethrin gewaschen, wegen der Läuse meiner Stieftochter.
Wie schön.
Also Permethrin macht vor allem neurologische Intoxikation. Katzen vertragen Permethrin nicht, deswegen ist es oft ein Thema gewesen in gemischten Haushalten auch, ne? Mhm. Permethrin-Vergiftung bei der Katze immer mal wieder und nicht zu unterschätzen.
Das heißt, wenn ich mir als Mensch jetzt die Permethrin-getränkte Hose anziehe gegen Mückenstiche und meine Katze streift mir um die Beine, kann das schon blöd sein?
Ja, wenn sie es dann ableckt, ne? Also sie muss es ja wenn sie nur einmal um die Beine streicht, nicht.
Und danach putzt sie sich das Fell?
Ja, dann schon, deswegen meine ich.
Also würde ich diese Hose nicht anziehen, wenn ich eine Katze habe?
Nee, für Katzen, Leute, ist Permethrin nicht
gut. Okay.
Gar nicht gut. Wird teuer beim Tierarzt, muss lange an die Infusion, bis das alles wieder aus. Die kriegen so richtig Krampfanfälle und so davon. Ah. Ja. Also uncool. Kann tödlich habe ich es noch nicht erlebt, aber kann potenziell, glaube ich, auch zu hoch dann. Genau, also Katze nicht, Hund kann das, wir können das auch. Ja.
Und das ist alles, was ich dafür zu sagen hatte?
Bitte,
oder?
Bitte.
Wir wollen dich nicht länger nerven. Ich habe meine Informationen bekommen. Also ich würde
ich mache auch wieder Infektionskrankheiten, aber nur auf Nachfrage und Wunsch.
Ich finde das wichtig.
Ich habe auch, wie gesagt, nicht gesagt, nicht wichtig.
Gerade weil jetzt auch so Sommerzeit ist und einige vielleicht in den Süden fahren und dann vielleicht
deswegen haben wir ja in der Reisevorbereitungsfolge auch gesagt.
Das hast du aber nicht richtig ausgeschmückt. Und dann haben vielleicht viele gedacht, so mein Hund kriegt ja die tolle Tablette und dann wirkt die gar nicht. Das wäre ja eine Schande. Jetzt
haben wir nicht
Sie
gesagt.
Bescheid.
Wir haben gesagt, nehmen Spot-on-Präparate mit in den Urlaub.
Ja, aber ich habe halt gedacht,
nimm das Vectra 3D, weil es sehr breitbandmäßig wirkt, weil ich auch weiß, dass es bei Milben und Zecken und so auch gut wirkt. Tatsächlich mich interessiert nicht alles in der Tiermedizin, so wie wahrscheinlich jeden in seiner Berufswelt nicht alles interessiert. Und deswegen finde ich das gar nicht so mega spannend zu wissen, was in welchen Präparaten, die ich eh nicht verkaufe, drin ist. Mhm. Aber ich habe nur gesagt, das Vectra 3D hat einen sehr guten Wirkstoff. Kombination, die sinnvoll wirkt. Und es gibt halt immer mal welche, wo wir einfach Versager haben. Ne? Das Frontline ging ewig gut, auch gegen Zecken und so. Das geht nicht mehr immer gut. Ne? Das ist das. Das ist, glaube ich, mit Imidacloprid. Das kann es halt nicht alleine und so. Und das ist es halt, was ich sagen wollte. Und ich habe auch nicht gesagt, wer in Süden fährt, nimmt eine Zeckentablette. Weil, also ja, kann er auch, aber das wird ihm gegen die Mücken nicht helfen.
Gut.
Und, ja.
Aber ich war ja nur in der Lüneburger Heide.
Da brauchtest du eine Zeckentablette. Und du hast gesagt, da sind auch super ekelhafte viele Mücken. Und das ist ja auch immer, was willst du
das
denn?
Das wussten wir vorher nicht mit den Mücken. So schlimm hatten wir das noch nie.
Ja, aber deswegen hast du Vectra 3D drauf gemacht.
Nein, das habe ich ja gar nicht drauf gemacht.
Doch,
das
im ersten Jahr, klar. Eine hattest du drauf, ich glaube nicht, aber irgendwann hattest du es drauf.
Das ist ja auch egal. Ist auch egal. Die Kriebelmücken waren das.
Ja, oder das, ja. Ist ja auch widerlich. Ja. So, in diesem Sinne.
Genau, bevor wir hier Christines Nerven total überstrapazieren, danken wir euch fürs Zuhören und
wünschen uns kein Feedback für weitere Nachfragen nach Infektionskrankheiten.
Oh.
Genau. Nein. Also ich würde noch mal was machen, wenn du sagst, tatsächlich ist Anaplasmen, Babesien, Ehrlichien und so auch ein Thema. Können wir das reihum machen? Tatsächlich finde ich Anaplasmen auch spannender und Ehrlichien und Babesien als Leishmanien. Ich finde halt einfach dieses kann alles oder nichts, das finde ich einfach ätzend. Das wie Juckreiz, weißt du?
Verstehe ich.
Da kannst du so eine Kiste aufmachen und holst 37.000 Themen raus und am Ende kriegt der Hund doch Cortison.
Dann nehmen wir also das nächste Mal Anaplasmen. Aber dann lassen wir Christina jetzt erstmal ein bisschen Luft und sich davon erholen.
Ich darf
erholen,
in den Urlaub
von erstmal darf sie in Urlaub fahren und sich von dieser Folge erholen und irgendwann kommen die Anaplasmen. So.
Gut, bis dahin freuen wir uns, wenn es nächste Woche wieder heißt.
Good morning, Pets.